Heute Abend mein Thema, mach aus deinem Scheitern ein Triumph. Wer ist schon mal gescheitert? Nein, will ich gar nicht wissen, macht meine Augen zu. Wir sind alle solche Spezialisten. Wir alle haben irgendwo mal versagt, mal Fehler gemacht oder lagen auf dem Boden oder sind verzweifelt gewesen, waren ohne Hoffnung. Aber ich möchte heute Abend etwas weitergeben, was Gott auf mein Herz gelegt hat. Mach aus deinem Scheitern ein Triumph. Und da Manfred Siebald singt irgendwo ein Lied und da heißt es, Gott schreibt auf krumme Linien gerade. Halleluja. Gott schreibt auf krumme Linien gerade. Das ist, was ich rüberbringen möchte. Dein Leben kann krumm und schief und schräg sein, aber Gott macht eine gerade Linie drauf. Und er schreibt gerade die Geschichte. Und das ist dieses Widersprüchliche. Krumme Linien und gerade Zeile von Gott aus gesehen. Mach aus deinem Scheitern ein Triumph. Gott schreibt auf krumme Linien gerade. Ich weiß nicht, wie viele von euch solche handgestrickte Pullover haben. Ist irgendjemand, wo einen handgestrickten Pullover trägt? Oder tragt ihr alle so maschinengestrickte Pullover? Die maschinengestrickten Pullover sind nichts gut. Die sind zwar warm und geben Wärme, aber die handgestrickten Pullover, die haben etwas auf sich. Weil so äußerlich sieht das ganz so schön und angenehm und gerade und perfekt aus. Aber wenn du nachher in die Innenseite guckst, Da läuft alles schräg und krumm und quer und drauf und runter. Und als meine Oma, ich habe immer zugucken müssen im Winter, wenn meine Oma strickt oder beim Stricken war. Meine Oma war eine sehr talentierte Frau. Die konnte 4 Arbeiten gleichzeitig machen. Auf Kinder aufpassen, Buch lesen, so, und stricken konnte sie noch und zuhören konnte sie auch noch und sprechen konnte sie auch noch manchmal dabei. So, Omas sind talentierte Leute. Und während sie so strickte, sie hat für uns alle Socken gestrickt und Pullover gestrickt und Westen gestrickt, also sie hat uns immer bestrickt. Und da werde ich nie vergessen, dann strickt sie für mich irgendetwas und wollte es schön bunt machen. Und als ich das so sah, was sie, und sage, Oma, was wird das? Sie hat für dich einen Pullover. Sage ich, aber Oma, so ein wirres Durcheinander werde ich nicht anziehen. Das ist ja Chaos. Die Leute lachen mich auf der Straße aus. Und dann sagt, doch, du wirst noch ganz stolz sein da drauf. Und dann strickt sie weiter. Das ganze wirre Zeug wird weiter gestrickt. Ihr wisst ja, was passiert ist. Dann war dieser Pullover fertig und ausgekehrt. Und dann wurde alles ausgekehrt. Und ja, das war wunderbar, weil ein ganz schöne Produktion. Und genau so ist es mit unserem Leben. Wir verstehen vieles nicht und wir haben für vieles eine Frage und sagen, mein Gott, also so etwas möchte ich auf keinen Fall tragen. So wie ich das damals gemacht habe. Oma, also das kannst du behalten, kannst meiner Mutter schenken, aber nicht mir. Und so geht es auch uns als Menschen, wenn Gott uns etwas geben möchte. Er möchte das Beste und je bunter, je schöner die Sache ist, desto wirrer ist das Zeug vorher. Desto wirrer ist das Zeug vorher. Also wenn du was Gutes haben willst, dann wundere dich nicht, wenn du am Anfang so viel wirres Zeug, zuerst mal so Chaos und Durcheinander bekommst und sagst, oh Gott, wo soll das alles hinführen? In der sichtbaren und unsichtbaren Welt tobt ein katastrophaler Weltkrieg, Universalkrieg oder was weiß ich, wie ich das diesen Krieg nennen könnte. Also ein katastrophaler, schrecklicher Krieg tobt dort. Da kämpft Licht und Finsternis, Gut und Böse. Und jeder will Recht behalten, Gott und der Teufel. So, und da ist also Chaos in der unsichtbaren Welt. Und wir stehen mittendrin. Und wir werden manchmal übergossen wie Pudel. Und manchmal werden wir geduscht und gewaschen wieder. Und dann steht man da und kämpft. Und wir werden umkämpft. Du und ich, wir werden umkämpft. Mein Thema ist, mach aus deinem Scheitern einen Triumph. In der Bibel haben wir im Judas, das ist kein langes Buch, kannst du ganz schnell durchlesen in ein paar Minuten. Im Neuen Testament ist es, da heißt es, und der Teufel stritt um den Leichnam Moses. Der Teufel gibt sogar Leichen keine Ruhe. Oder geschweige denn dir. Du denkst manchmal, wenn ich gestorben bin, dann habe ich meinen Frieden. Von wegen. Der Teufel gibt auch der Leiche keinen Frieden. Und der Teufel stritt um den Leichnam Moses. Bis der Engel Michael kam und sagte, langsam, jetzt beruhige dich mal. Und so weiter. Und ihm entriss. Und Gott hat Moses bestattet dann. Und wies den Teufel in Schranken. Der Teufel kämpft auch um die Leiche. Oder wir haben im Daniel, in seiner Geschichte, der betet der Mann. Und Daniel war wirklich ein Beter. 3-mal am Tag betet er. Ist ein Mensch des Gebetes. Und seine Gebete werden verhindert. Und vielleicht kennst du auch solche Situationen, du scheiterst. Du liegst aufs Angesicht Gottes, weinst und fastest und opferst und machst alles und deine Gebete sind verhindert. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, 21 Tage ist bei diesem Mann Gottes, der den Geist Gottes hatte, der prophetisch begabt war, der alle Qualifikationen hatte, die ein Mensch hatte, ein Fürst sogar war, eine Autorität in der Nation damals von Babel war, also eine führende Persönlichkeit. Seine Gebete werden 21 Tage verhindert. Und dann kommt's raus, dass der Fürst von Medien der Sache widerstanden hat. Der Fürst, ein Dämon, ein Geist, eine irdische Autorität in der unsichtbaren Welt widerstanden. 21 Tage. Und der Engel sagt, der die Botschaft überbringt, dein Gebet, Daniel, war sofort erhört. Aber ihr habt Widerstand gehabt. In der unsichtbaren Welt werden deine Gebete verhindert. Deshalb wundert es dich, weil nichts ankommt. Du kriegst keine Post. Verstehst? Niemand ruft dich an. Niemand hilft dir. Weil in der unsichtbaren Welt jemand ein Kabel durchgeschnitten hat. Weil in der unsichtbaren Welt jemand alles verstellt hat und versucht ständig zu verstellen, damit bei dir ja nichts durchkommt. Unsere Handicaps sind Siege in der unsichtbaren Welt. Halt es irgendwo nun mal fest. Mein Handicap ist ein Triumph. Ich kapiere das bloß nicht. Für mich ist es zu schwer. Pastor Matutis, der hat so hohe Theologie. Und ich möchte heute ein bisschen tief schürfen und ich möchte dir helfen, viele Dinge zu verstehen. Ich habe nachgedacht, warum sind die Saurier ausgestorben? Hast du auch mal schon Gedanken gemacht? Warum sind die Saurier ausgestorben? In der Bibel steht, alles was hier auf dieser Erde ist, gibt es im Himmel als Schattenbild oder als Realität. Auf der Erde sind das alles nur Schattenbilder. Und Saurier lebten irgendwann in einer Epoche, wo plötzlich über Nacht sie alles veränderte. Und wir wissen von der Bibel her, der Fall Luzifers. Und wenn du jetzt so die Schlange anguckst und die Drachen anguckst, und meine Völker haben noch Drachen in ihrer Kultur und beten Drachen an, und die Saurier sehen auch nicht anders oder nicht viel anders wie so eine Drache aus. Und diese Wesen, die jetzt als Saurier bei uns bekannt sind, diese Wesen haben ihre Vorbilder irgendwo in der unsichtbaren Welt. Das war der Luzifer, der Teufel und so weiter. Und dann über Nacht passierte dieser Knall. Manche nennen das Urknall, aber das war der Fall des Luzifers und plötzlich sind sie versteinert. Und plötzlich liegen sie irgendwo in der Erde und werden zu Kohle oder zu Knochen oder zu Steinen. Also sichtbare und unsichtbare Welt hängen sehr eng zusammen. Nur, dass wir verstehen, also der Fall Luzifers und diese Saurier, für mich hängen die irgendwo ein bisschen zusammen. Können jetzt noch philosophieren, wenn ich das wollte. Aber die Zeit reicht nicht aus. Das Scheitern hat etwas mit den Vorgängen in der verborgenen Welt Gottes zu tun. In der verborgenen Welt Gottes zu tun. Und auch Siege und Niederlagen haben damit was zu tun. Und was hier so als Niederlage aussieht, ist gar nicht eine Niederlage. Wisst ihr, du hast Augen und du denkst, deine Augen sind okay. Ich darf dir eines sagen, deine Augen sind verkehrt. Weißt du warum? Weil du alles übers Kreuz siehst. Das Auge sieht, was die Seite ausmacht, und das Auge sieht, was die Seite ausmacht. Du siehst alles verkehrt, Seiten verkehrt. Und nicht nur das, du siehst letzten Endes auch noch alles auf dem Kopf. Und deine Augen sind nicht reell, die belügen dich. Aber natürlich, unser Gehirn, unser Computer ist so raffiniert, der kriegt das schon hin. Aber letztendlich, was du siehst, alles, was die Augen registrieren, sind alle Seiten verkehrt. Wir sehen alles, die Bibel sagt, alles was wir sehen alles im Spiegel. Alles so seitenverkehrt. Von hinten sehen wir alles. So, das ist, wie wir die Dinge sehen. Und jetzt hilft das auch dein Scheitern zu verstehen. Du musst das alles übers Kreuz sehen, im Spiegel. Dein Scheitern im Spiegel sehen. Deine Niederlage im Spiegel sehen. Deine Schwachheit im Spiegel sehen. Deine Anfechtung im Spiegel sehen. Und dann kommt ganz was anderes raus. Pass auf, lass uns mitgehen. Was du heute Abend siehst, ist nur die Spitze des Eisberges von deinem Leben. Die Spitze der unsichtbaren Welt. Dein Leben spielt sich im Verborgenen ab. Alles Scheitern beginnt nicht hier, wenn du auf der Nase liegst und stolperst. Und manche stolpern. Aber da hat der Teufel in der unsichtbaren Welt eine Falle dir vielleicht gelegt. Oder vielleicht so Knüppel vor die Füße geworfen, dass du stolperst. Ich habe einen Missionar gehabt aus Südamerika, Brasilien. Brasilien ist ein okkultes Land. Und dort war ein Missionar und ging in ein Gebiet in der Amazonasgegend oder wollte hingehen. Und das Merkwürdige war, das ganze Team, außer dem Missionar, entweder rechten Fuß oder rechter Arm gebrochen, alle Mitarbeiter nacheinander brachen sich die Knochen. So, und es war so merkwürdig, und der Missionare, der ist öfters gestolpert, aber irgendwie, er war ein bisschen geschickt oder kam immer wieder so an, dass aus nichts passierte. Und dann hatte, als praktisch alle seine Mitarbeiter in Gips waren oder im Verband waren, hat er sich gefragt, da stimmt was nicht. Und hat er gebetet und dann fing er an, in Sprachen zu beten und die Mächte zu binden. Und plötzlich zeigt Gott der Medizinmann. Er soll sich den Medizinmann vorknüpfen. Und um das Haus des Medizinmanns ist er rummarschiert. Das klingt ein bisschen komisch, aber der fing an. Und als er um das Haus des Medizinmanns ging, plötzlich der Medizinmann wird weich und fängt an zu heulen. Aber dieser ganze Kampf ging über Monate und zwei, drei Jahre, also immer wieder. Und da kam keine Seele kam zum Glauben und ständig Knochenbrüche. Und dann geht er um das Haus und preist Gott. Und dem Medizinmann fiel das natürlich auf. Die reagieren und registrieren solche Vorgänge. Und dann wird er ganz weich und fängt an zu heulen. Bitte mach nichts, tu nichts mehr. Und so hat er gesagt, ich will noch gar nichts von dir. Was willst denn du und was geht's denn? Aber Gott hat ihm gezeigt, er soll das Haus des Medizinmanns umzingeln und einfach umgehen. Und betet dort und schließlich und sagt, ja, um was geht's denn und was willst? Sagt er, ich bitte um Vergebung. Sagt, für was, du hast mir nichts getan. Doch, sagt er, wir haben euch verflucht. Und haben gesagt, hier kommt keiner rein und jeder, der hier rein zu kommen versucht, bricht sich die Knochen. So, das war die Ursache. Und dann der Medizinmann hat kapituliert. Und als er kapitulierte, war auch das Missionsfeld offen für das Evangelium. Nur als Zeugnis. Also wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Und wenn du ständig da die Treppe fällst und ständig dir irgendwas brichst und so weiter, das hat etwas mit der unsichtbaren Welt zu tun. Der Teufel will auf keinen Fall, dass du das tust, was du tun solltest. Oder was du in deinem Herzen von Gott vorgenommen hast. Er versucht es mit allen Mitteln zu verhindern, wie der Daniel da diese 21 Tage. Alles Scheitern beginnt irgendwo drüben in der unsichtbaren Welt. Und deshalb ist es so wichtig, bevor wir losfahren, bevor wir etwas unternehmen, dass wir unser Leben und das Blut Jesu Christi stellen. Ganz arg wichtig. Sonst rennen wir in eine Falle hinein. Sonst versagen wir, sonst scheitern wir. Aber manchmal passen wir da nicht so auf, das ist okay. Dann haben wir die Kraft Jesu und wir kommen wieder raus. Und Gott macht sogar aus Angriffen wie ein Hiob, macht noch Triumph draus. Gott macht aus allem ein Triumph, auch wenn wir nicht aufpassen. Und manchmal sind unsere Verlegenheiten Gottes Gelegenheiten. Alle Entscheidungen fallen in der unsichtbaren Welt. Angst und Glaube kommen aus der unsichtbaren Welt. Hass und Liebe sind dort beheimatet, in dieser unsichtbaren Welt. All diese Dinge, die unser Leben ausmachen, Gesundheit und Krankheit, hängen dort zusammen. Deshalb habe ich auch ein Thema im Dezember. Unsichtbare Heilkraft. Also die Heilung, die übernatürliche Heilung, das wird das Thema sein. Also übernatürlich, und zwar, wir werden geheilt, bevor wir geheilt werden. Und wir müssen die Heilung empfangen, bevor wir die Heilung erleben. Die Heilung empfangen, bevor wir sie erleben. Also, wir sagen, manchmal sagen wir, dass das wie aus dem Nichts gekommen ist. Nicht schon sowas erlebt wie aus dem heiteren Himmel, so aus dem Nichts. Das sind okkulte, dämonische Attacken und Angriffe. Wenn irgendetwas so aus dem Nichts kommt, also schon lang vorbereitet in der unsichtbaren Welt, du hast geschlafen, nicht aufgepasst, du warst nicht wach. Deshalb sagt die Bibel, wachet und betet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen könnte. Das heißt also, du musst dir jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwie der Teufel um dich rumkreist wie ein Löwe. Nein, aber in der unsichtbaren Welt umkreist er dich. In der unsichtbaren Welt umzingelt er dich. In der unsichtbaren Welt versucht er dich auf jeden Fall zu Fall zu bringen. Irgendwie versucht er dann einzufehlen, schickt Leute, pflanzt Gedanken ein, was es auch immer. Alles, was hier an dieser sichtbaren Welt passiert, und ich arbeite zurzeit an diesem Gedanken unsichtbare Welt, hat alles in der unsichtbaren Welt irgendwo ein Vorspiel. Alles, was hier auf Erden passiert. Die unsichtbare Welt ist, was uns umgibt. Und die sichtbare Welt sind das, was wir hier haben. Und das gilt für alle Bereiche des Lebens. Der Hiob sagt einmal, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Was ich befürchtet habe. Der Teufel versucht uns einen Gedanken der Furcht einzupflanzen. Pass auf, das könnte passieren. Wir könnten versagen. Wir könnten fallen. Wir könnten ausrutschen. Es könnte das und das. Wir könnten arm werden. Wir könnten arbeitslos werden. Wir könnten das und das. Unsere Ehe könnte scheitern. Oder Kinder könnten verloren gehen. Ich könnte mein Geschäft verlieren und so weiter. Mach aus deinem Scheitern einen Triumph. Kehr diese Dinge um. Pol diese Dinge um. Wenn irgendjemand von der Elektrik was versteht, der Elektromotor läuft so in dieser Richtung, nehmen wir mal an, und du musst nur die Drähte verdrehen und schon läuft alles in eine andere Richtung. Das ist alles, das ganze Kunststück. Du musst nur anders die Drähte ansetzen. Du musst an dein Leben anders rangehen und schon läuft alles in die andere Richtung. Du bestimmst, in welche Richtung eine Sache läuft. Nicht Gott, auch nicht der Teufel oder sonst irgendjemand. Du hast es in der Hand. Wir sind ganz wichtige Persönlichkeiten. Wir verstehen für vieles nicht, warum dies und jenes geschieht, aber alles hat, sagte ich, hat in der unsichtbaren Welt ein Vorspiel. Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Das ist also, wie wir das sehen. Immer das Natürliche, ja, der hat nicht gelernt. Deshalb ist er ständig, hat er 7 und 8 geschrieben. So, der weil es nicht gelernt hat. Und wenn er lernen würde, würde er dann auch ganz andere Noten schreiben. Nur als Beispiel. Also wir sehen immer nur das Natürliche, aber dass da vielleicht andere Aspekte und andere Gründe dafür vorhanden sind, das mag sein. Wir haben in der Bibel einen Moses. Moses hat eine steile Karriere gemacht. Als Befreier, wurde von Gott erbeten, übernatürlich gerettet, auf dem Königshof erzogen, die beste Bildung, die man überhaupt bekommen konnte, hat er bekommen, eine steile Karriere. Und dann plötzlich entdeckte, ich gehöre gar nicht zu denen. Irgendwie hat er das entdeckt, was der Grund auch immer gewesen sein mag. Ich will jetzt nicht darauf eingehen. Aber plötzlich entdeckte er, ich gehöre zum Volk Gottes. Und dann entscheidet er sich, ich will das Volk befreien, ich will den armen Menschen helfen. Und dann, während er das will, versagt er. Und er hat versagt. Und wir können sagen, na gut, sein Gaul ist ihm durchgegangen, die Nerven sind ihm durchgegangen, war zu wenig gebetet oder sonst was. Ich muss euch eines sagen, warum der Moses versagt hat. Der war 40 Jahre zu früh da. Die Zeit war noch nicht reif. Die Israeliten waren noch nicht reif. Die haben noch nicht genug Schläge bekommen. Der Pharao war noch nicht reif. Die Kanaaniter waren noch nicht reif, dass sie vertrieben werden können. Weißt du, vieles vielfach für unser Leben, warum wir scheitern. Und wir schieben dann, wir suchen immer die Schuld. Wer ist jetzt schuld? Und vielleicht sogar der Teufel wird der Schuldige. Der Teufel ist nicht immer schuld an unsere Probleme. Die Zeit war nicht reif. Und vieles, warum du hier gescheitert bist und noch nicht das bist, was du sein solltest, ist, weil die Zeit für bestimmte Dinge noch nicht reif war. Du bist noch nicht der Sache gewachsen gewesen. Die Kanaaniter waren noch nicht reif. Und selbst als Israel ausgezogen ist aus Ägypten, das Maß der Sünde, der Gräuel, der Verbrechen der Kanaaniter war noch nicht voll. Und deshalb mussten sie 38 Jahre zusätzlich, nicht wegen den Kundschaften. Natürlich hat man das genommen nachher und das so erklärt und man geglaubt und das hat schon irgendwo eine Auswirkung gehabt. Der Teufel hat dafür gesorgt. Und ich sage euch nachher, warum der Teufel dafür gesorgt hat. Unser Scheitern ist ein Triumph. Das Maß der Sünde der Kanaaniter musste reif werden. Die Israeliten mussten die Schnauze voll haben von Ägypten. Weißt du, von uns will doch keiner in den Himmel gehen, wenn wir Heizung haben, Essen haben, 2000 Euro im Monat haben und so weiter. Da will doch keiner in den Himmel gehen. Der wäre doch dumm, wenn er in den Himmel gehen würde. Der hat doch alles hier, was er braucht. Aber weißt du, wenn es dir dreckig geht, wenn du nichts zu kauen hast, wenn alles zusammenbricht, wenn alles davonläuft und du noch Mutterseelen allein bist, dann betest du, Herr, erlöse mich. Herr, hol mich aus dieser Hölle raus. Ich habe die Nase voll. Und weißt du, wir sind manchmal nicht reif, noch nicht reif für den Himmel. Wir sind noch nicht reif auch für den Himmel. Und Gott muss uns reif machen und reif klopfen für den Himmel. Okay, sind wir noch da? Habt ihr mich noch lieb? Okay, reif werden. Aber jetzt sitzt Moses dort und dann begegnet Gott und dann arbeitet Gott an ihm und bringt ihn dann an den Platz, wo er sein sollte. Unsere Augen täuschen uns. Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. So langsam. 80 Jahre wird der Mann gereift und muss reifen und dann noch 40 Jahre da durch die Wüste tippeln und so weiter. Sein Scheitern. Und dann ist er soweit, hat alles gemacht und du musst vorstellen, 120 Jahre Bildung, Studium, Qualifikation, 120 Jahre Vorbereitung. Dann steht er vor den Toren des gelobten Landes und da geht ihm der Gaul durch. Wieder was Menschliches. Wieder was Natürliches. Der Moses war jähzornig. Ein böser Mann war das, trotz allem. Und immer wieder hat Gott widersprochen, zuerst ja und dann nein. Und wisst ihr, was das Schöne dabei ist? Trotz seinem Scheitern, trotz seinem Versagen. Wir haben ein ganz schönes Bild im Neuen Testament, wo Moses wieder auftaucht und vorkommt. Er ist mittendrin im gelobten Land. Er durfte nicht rein, wegen seiner Dummheiten, wegen seinen Straucheln, wegen seiner Fehler. Und er wäre auch gar nicht so glücklich geworden in dem gelobten Land, wenn er reingekommen wäre. Denn da gab's noch Kampf und nochmals 40 Jahre harte Arbeit. Denk an Josua, was die dort alles gemacht haben. Also Gott hat ihn schon bewahrt. Und dann kommt er über Jesus im gelobten Land. Über Jesus. Und deshalb, unser Scheitern ist gar nicht so schlimm. Wir kommen über Jesus im gelobten Land und wir sind auf dem Berg der Verklärung. Und ich möchte jetzt Elia nehmen, weil die Kumpels zusammengehören. Moses und Elia. Und sind so Kumpels, obwohl Jahrhunderte auseinander lagen, die beiden. Und Jesus nochmals ein paar hundert Jahre dazwischen. So, und die drei sind auf dem Berg. Elia hat Depression gehabt. Elia war entmutigt, ausgebrannt. Er sagt, ich will sterben. Ich will gar nicht mehr weitermachen. Ich bin doch nicht besser wie die anderen. Er liegt am Boden und er will sterben. Und auch er ist über Jesus mittendrin im gelobten Land. Er war im Ausland. Ging da irgendwo zum Berg Horeb. Berg Hermon. Ganz im Norden hoch oben ging er hinauf. So, im Ausland war er. Aber er will sterben. Aber mit Jesus ist er wieder im gelobten Land. Trotz seines Scheiterns. Trotz seiner Depression. Trotz seinem Jähzorns, trotz seinem alten Wesens ist er im gelobten Land. Für dich besteht Hoffnung. Für dich besteht Hoffnung. Ich habe ein gutes Wort. Und bitte pass auf, jetzt lass uns einfach fortfahren. Fang an, dein Leben seitenverkehrt zu sehen. So übers Kreuz. Und es ist ganz arg wichtig, dass wir das Kreuz verwenden, das Kreuz Jesu Christi. Alles über das Kreuz sehen. Alles seitenverkehrt sehen. Nur so kommen wir vorwärts. Nur so erreichen wir unser Ziel. Über das Kreuz. Alle Seitenverkehr. So im Spiegel. Das, was arm ist, das macht viele reich. So sagt die Bibel. Ich bin arm. Aber wir machen viele reich, sagt Paulus. Oder wir sind schwach und wir richten so viele Menschen auf. Alle Seitenverkehr. Wir sind begrenzt und doch unbegrenzt. Universell. Wir sind begrenzt. Alles diese Seiten verkehrt. Also wir sind klein, unscheinbar, unbedeutend und doch groß und stark und mächtig vor dem Herrn. Es ist nicht ausschlaggebend, was wir in dieser Welt sind, sondern was wir im Jenseits, in der Welt Gottes sind. Das ist ausschlaggebend. Nicht, was wir hier in dieser Welt sind. Und es ist nicht ausschlaggebend. Und jetzt, ich lehre etwas, was dich vielleicht komisch vorkommt oder dir komisch vorkommt, aber ich möchte etwas rübergeben. Und nicht das, was dir in dieser Welt passiert, ist ausschlaggebend für das Jenseits, ob jetzt gut oder böse ist. Ich denke nur an Josef, diesen Patriarchen. Als er sich mit seinen Brüdern versöhnt, dann sagt er, als die Angst kriegen, jetzt er rächt sich an mir oder an uns, wenn der Vater tot ist, also er kann sich revanchieren. Und dann sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr dachtet Böses mir zu tun, aber Gott hat es gut gemeint mit euch. Und vieles, was uns als negativ erscheint, was die Menschen mit uns machen, uns ablehnen, uns verraten, uns verkaufen, uns ins Gesicht spucken, uns beleidigen, uns kränken. All das klingt so verletzend für uns, für unsere Seele, katastrophal. Aber wenn nachher das Ding umgedreht wird, wenn das, was unten ist, nach oben kommt und was oben ist, nach unten kommt, wenn dann gepflügt wird, wenn das Neue gepflügt wird, wenn das Neue passiert, wenn die Gräber sich öffnen, dann passiert etwas, dass das nach oben kommt. Ihr dachtet böse mit mir, aber Gott hat es gut mit mir gemeint. Seitenverkehrt. Fang an, alles so zu nehmen, was in deinem Leben passiert. Das ist meine lange Philosophie, was ich schon viele Jahre mache. Alles seitenverkehrt. Alles überkreuzen. Auch wenn du träumst. Nimm nicht die Träume, wie du träumst. Die vergisst es. Die sind nicht so, wie du geträumt hast. Die sind genau umgekehrt. Und was du siehst, was du erlebst, die geistige Welt ist immer umgekehrt. Der Himmel ist immer umgekehrt. Es wird dich schockieren, was du jetzt hörst. Das Negative das ist positiv. Oder das Positive ist negativ. Aus dem Negativ werden die Bilder entwickelt beim Fotografen. Nimm den Fluch und mach den Fluch zum Segen. Dann hast du was draus gemacht. Nimm den Fluch, egal was es ist. Es gibt nichts Verfluchtes in dieser Welt. Gott segnete den Acker, Gott segnete die Menschen, Gott segnete die Zeit, Gott segnete alles. Nimm das alles und sag, ich glaube doch nicht an die Sünde. Ich glaube doch nicht an Sündenfall. Ich akzeptiere das nicht. Dass Jesus Christus ist für uns gestorben, wir haben Frieden. Und ich nehme das nicht mehr als bare Münze. Ich glaube nicht an den Teufel. Der ist besiegt. Und ich werde nachher kommen, auch was mit dem Bösen passiert. Nimm das Schwache und mach was Starkes draus. Stärke, baue auf und so weiter. Nimm das Böse und mach was Gutes draus. Nicht alle Niederlagen sind Niederlagen und nicht alle Siege sind Siege, was wir so denken. Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Um aufzufahren als Flugzeug oder Adler oder selbst ein Spatz, du brauchst Gegenwind. Das ist, was du brauchst, Gegenwind. Das bringt dich nach oben. Widerstand bringt dich nach oben. Nimm Niederlagen so nicht hin, wie sie sind. Sag, das ist nicht die reelle Welt. Das ist nur die Fassade. Das ist nur die Maske. Dahinter steckt ganz was anderes. Und fang an, deine negativen Dinge hinter einer Maske zu sehen. Das ist nicht die Realität. Deine Krankheit ist nicht eine Krankheit. Der Körper sagt dir irgendetwas anderes. Und jetzt versuch deine Krankheit herauszufinden, was sagt dir deine Krankheit dir wirklich? Du hast vielleicht die Schnauze voll, deshalb protzt du und läuft der Rotz. Ja, ganz einfach. Oder deine Füße machen nicht mehr mit. Du hast kein Stehvermögen mehr. Du kannst nicht mehr halten, du kannst nicht mehr stehen. Und dein Rücken, du trägst zu viel Lasten oder sonst was. Das sind so viele Dinge, was dahinter stehen könnten. Find heraus, was sagt mir der Körper? Der spricht nicht Deutsch. Der hat eine Botschaft in sich selbst. Wir sollten lernen, von der Niederlage zum Sieg übergehen. Und hinter der Fassade sehen, was steckt dahinter? Ich lese ein paar Bibelstellen. Ich werde heute eine ganze Menge Bibelstellen noch mit euch teilen. 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, stammt von Gott. Jeder, der glaubt. Also, wenn du glaubst, nicht evangelisch, katholisch oder sonst was, sondern wenn du an Jesus Christus glaubst, das ist wichtig. Egal, was für Bekenntnis du hast, der stammt von Gott. Jeder, der sagen kann, Jesus ist Herr, der stammt von Gott. Und jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der von ihm stammt. Jetzt hör mir gut zu. Ob du es glaubst oder nicht, du stammst nicht vom Vater und Mutter, wie diese auch immer heißen. Du stammst von Gott. Kannst du da Amen sagen? In deinem Stammbaum ist Gott drin. Und der war Gottes. Und du bist Gottes heute Abend. Halleluja. Deshalb ist der Stammbaum fürs Evangelium so wichtig. Deshalb wird das auch zweimal gleich zitiert bei uns. Du bist von Gott gezeugt. Gott ist dein Erzeuger. Hör mir gut zu. Gott, du bist ein Produkt Gottes heute Abend. Du bist seine Hände Werk. Bist sein geliebtes Kind. Bist eine Schöpfung Gottes. Jetzt solltest du Amen sagen. Ja, du solltest Amen sagen. Ich kann nicht, weil sonst ich das Lautsprecher ausschalte. Aber Amen sagen. Ja, du bist ein Erzeugnis Gottes. Du bist in seiner Art, in seinem Wesen, in seiner Natur. Du bist teilhaftig der göttlichen Natur. Und das nicht erst seit deiner Bekehrung. Ich bin Kind Gottes nicht erst seit meiner Bekehrung. Da habe ich eine Entscheidung getroffen für Jesus. Das ist alles. Da habe ich mich umgekehrt, mich zu Gott neu hingewendet. Jetzt gehe ich in Richtung Gottes. Aber Gott war schon immer hinter mir her. Der hat mich schon immer verfolgt. Der hat immer schon auf mich abgesehen gehabt. Der ließ mir nie Ruhe. Im Mutterleib habe ich dich zubereitet. Da hat Gott mit dir einen Deal angefangen. Er sagt, den Knaben, den Burschen will ich haben. Das ist, wie Gott mit uns arbeitet. Nicht erst seit heute. Manche, vor allem evangelikale Christen, die glauben erst seit meiner Bekehrung, seit meiner Taufe. Das ist alles nur eine Erneuerung, eine Bestätigung, eine neue Zuwendung. Aber Gott hat dich schon von immer, von Ewigkeit her gewollt. Da hat es noch kein Papa und Mama gegeben, hat Gott dich schon gewollt. Vor Grundlegung der Welt, noch bevor die Fundamente gelegt worden sind, noch bevor die Engel gemacht worden sind, hat er dich gewollt. Da gab es noch keinen Engel, hat er dich gewollt. Vor Grundlegung der Welt. Pass gut auf. Und jetzt, seitdem hast du Anteil von Gott. Und Gott blies den Menschen sein Odem ein und er wurde eine lebendige Seele. das, was er hier gemacht hat, in dieser Erde, den Menschen geschaffen, das ist nur, dass er die Kleider gemacht hat, so wie er damals Felle gemacht hat, den Menschen. So hat er einfach nur ein Kleid gegeben, das den Körper gegeben, dass du irgendwo reinpasst. Das war sein Ebenbild, über diese Erde gehst. Aber sonst, du hast etwas Göttliches in dir. Dieses Himmlische ist in dir. Du hast Anteil an Gott. Und jetzt, vom Scheitern zum Triumph. Du hast Anteil an Gott. Jetzt diesen Gedanken möchte ich ein bisschen aufarbeiten. Den hat mir Gott diese Tage offenbart und inspiriert mich, in diese Richtung zu gehen. Du bist nicht besser wie Gott, aber auch nicht schlechter. Das ist schwer. Wow. Du wirst nicht anders behandelt als Gott. Dir als Mensch geht nicht anders als Gott. Du erlebst nichts anderes, als was Gott auch erlebt. Theologie. Das, was Gott widerfährt, widerfährt auch dir. Gottes Siege sind deine Siege. Gottes Niederlagen sind deine Niederlagen. Hat Gott Niederlagen? Und ich möchte sagen, eine ganze Menge. Der lässt sich manches einstecken, oder steckt manches ein, muss sich manches einstecken. Manchen Spott, manchen Hohn, manche Beleidigung, manche Kränkung, manche Verachtung, manche Ignorierung. Ja, muss so viel verkraften. Gott geht's nicht besser wie dir. Gottes Triumphe sind deine Triumphe. Das ist immer Halleluja, das ist immer dabei. Aber Gottes Niederlagen sind auch deine Niederlagen. Warum hilft er nicht? Warum greift er nicht ein? Warum offenbart er sich nicht? Warum heilt er nicht? Warum befreit er nicht? Warum antwortet er nicht? Warum schweigt er? Wo ist er denn? Das erlebst du auch als Teil Gottes. Du erlebst die eine Seite und die andere Seite. Gott hat zwei Seiten, nicht nur eine Seite. Wir kennen nur einen einseitigen Gott. Und wenn du nur den einseitigen Gott kennst, nur den positiven Gott, nur die positive Seite von Gott kennst, dann wirst du in die Irre gehen und wirst mit vielen in deinem Leben nicht zurechtkommen. Gott hat zwei Seiten. Der ist vorne und hinten. Und manche Seite ist wie vom Mond. Du siehst immer nur die dir zugewandte, die positive Seite. Aber du weißt nicht, was hinter dem Mond noch ist. Erst jetzt seit Sputniks und Geminis und Apollos wissen wir, dass hinter dem Mond noch was anderes gibt. Noch eine andere Seite. Aber der Mensch war bisher noch nie drüben die andere Seite. Und genau so ist es. Da gibt es noch eine andere Seite Gottes, die du auch kennenlernen solltest. Und nicht immer die sichtbare Seite Gottes, die dir zugewandte Seite Gottes. Es gibt auch die unsichtbare Seite Gottes. Und die gehört auch zu unserer Wirklichkeit dazu. Gottes Erfolge sind deine Erfolge. Jawohl. Aber Gottes Misserfolge sind auch deine Misserfolge. Da betest, passiert nichts. Gottes Leiden sind deine Leiden. Ist das biblisch belegbar? Ich denke doch. Jesus hat meine Schmerzen auf sich genommen. Meine Missetaten hat er auf sich genommen. Und Jesus sagt, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer euch ehrt, ehrt mich. Wer euch dient, dient mir. Haben sie mein Wort abgelehnt, werden sie auch euer Wort ablehnen. Haben sie mir geglaubt, werden sie auch euch glauben. Und ich sage dir eines, dir und mir und uns als Gläubige geht nicht besser, als es Jesus gegangen ist. Als es dem Heiligen Geist gegangen ist. Weißt du, wie es dem Heiligen Geist gegangen ist? Hier in Berlin, sogar eine Berliner Erklärung hat es gegeben. Alles von unten, alles vom Teufel, alles von unten, alles dämonisch, alles Menschenwerk. So, oder Heiliger Geist verdächtigt. Also wenn sie den Heiligen Geist, die dritte Person der Gottheit verdächtigen, dann werden sie dich auch immer ständig verdächtigen mit allen möglichen Zeugs. Psalm 142, Vers 5, nur ein Teil. Herr, du bist mein Teil. Du bist mein Teil. Du bist mein Teil. Weißt du, was Gott möchte? Gott möchte sich an deinem und meinem Leben beteiligen. Und das ist jetzt, wo Gott ringt um einen Menschen. Das ist der Kampf, in dem wir mittendrin stecken. Gott möchte sich an uns beteiligen. Herr, du bist mein Teil. Wir haben ja feindliche Übernahmen. Das meint man heute in der Wirtschaft. Also wenn Aktien da irgendwie aufgekauft werden, so. Gott will dich aufkaufen. Gott will dich voll besitzen, und zwar 51%. Er will das Sagen in deinem Leben haben. Gott, du bist mein Teil. Der Herr ist dein Erbe. Wunderbar. Ich will etwas rüberbringen. Ich weiß nicht, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Der Herr ist dein Besitz. Der Herr ist dein Reichtum. Der Herr ist mein Teil, wenn ich darüber meditiere und nachdenke. Der Herr ist mein Stolz, mein Ruhm, meine Kraft, meine Herrlichkeit. Jetzt könnte ich weitermachen. Mit dem Herrn kann ich was einbilden. Er ist mein Teil. Ich kann stolz sein auf meinen Herrn. Und jetzt, wenn ich diese Stelle weiternehme und weiter ausbaue, jetzt möchte ich dich zu was einladen, zu was Praktischem. Beteilige Gott an deinen Kämpfen. Beteilige Gott an deinen Kämpfen. Nimm das an, was Gott annimmt. Lerne das oder lehne das ab, was Gott ablehnt. Beteilige Gott. Beteilige du dich an Gott und beteilige Gott an deinem Leben. Behalte das, was Gott behält. Unsere Kämpfe sollen seine Kämpfe sein. Gott, also ich fange an, aber du machst weiter. Wir fangen immer an. Ich habe euch die Geschichte von diesem Ritter erzählt. Natürlich erfunden, Johannes Martyrus. Da ist ein Ritter irgendwo, ich sage jetzt in Palästina. Ich kann das auch jetzt biblisch belegen, kann den David nehmen, der in Siklag gelebt hat und gekämpft hat. Dort ist die Geschichte auch entstanden für mich. Da ist ein Ritter ausgezogen, hat gekämpft und kam verbeult und verdreckt nach Hause und sagt, mein Herr, ich habe für dich gekämpft und will eine Belobigung haben. Ich habe mein Bestes für dich gegeben. Und dann sagt der Herr, ja, wo hast du gekämpft? Im Westen, sagt der Herr, aber mein Freund, ich habe im Westen keine Feinde. Dann sagt er, aber ab heute hast du welche. Wir kämpfen manchmal, aber ab heute beteilige Gott an deinen Kampf. Du fängst etwas an, bist dieser kluge Ritter. Und Gott hat ab heute Feinde. Deine Feinde sind seine Feinde. Deine Freunde sind seine Freunde. Beteilige Gott an deinem Leben. Lass Gott Anteil haben an deine Pannen. Nicht nur an deine Siege und Erfolge, sondern an deine Panne. Gott, du hast mir nicht geholfen. Jetzt guck mal, jetzt stehe ich in der Patsche. Jetzt weiß ich nicht, wie ich rauskomme. Wo bist du, Gott? Wir haben in der Bibel mehrere Fälle, wo Menschen plötzlich schreien, wo ist der Gott Elias? Mit dem war er, aber mit mir, da macht er gar nichts. Passiert gar nichts. Wo bist du, Gott? Nimm Gott in deine Zweifel hinein. Gott, ich zweifle. Und mein Zweifel soll jetzt dein Zweifel sein. Meine Fragen sollen deine Fragen sein. Das ist ein bisschen gotteslästerlich, was ich sage. Aber ich möchte, dass du mal von diesem frommen, religiösen Denken wegkommst. Herr, meine Blamagen sind auch deine Blamagen. Wenn ich dein Diener bin, dein Kind bin, wenn ich mich blamiere, wenn ich daneben haue, wenn ich nicht gesegnet werde, wenn mit mir nicht läuft, wenn ich verrecke, verreckst du mit. Dann hast du niemand mehr, der für dich predigt. Und ich weiß, wovon ich spreche. Beteilige Gott ganz radikal, kompromisslos, ohne Gnade. Du darfst keine Gnade mit Gott haben. Unbarmherzig. Sag Gott, ich bin dein Kind, dein Diener. Wenn ich scheitere, scheiterst du. Ich habe einen Fall gehabt in Süddeutschland, wo ich mit Gott so hart geredet habe. Ich habe mich erschreckt, was mit mir passiert ist, aber irgendwie, da war eine Frau, die kam in jedem Gottesdienst ein ganzes Jahr lang nach vorne. Pastor, bet mit mir, ich habe ein großes Problem, bin unheilbar krank. Krebs hat sie damals gehabt. So, und Pastor Matutis betet, passiert nichts. Ja, aus, das ganze Jahr passiert ihr überhaupt nichts. Leute reden in der Gemeinde und sagen, wer weiß, hat Pastor Matthäus überhaupt glaubt er überhaupt richtig, hat er überhaupt Vollmacht und so weiter. Und die Leute haben schon in der Gemeinde geredet und wir haben im Gemeindekreis mal so Gemeindevorstand, sagt Bruder Matthäus, wir müssen irgendwas machen. Also, entweder passiert was oder wir hören auf, für Kranke zu beten. So, und es ging dann hin und her und es war der autofreie Sonntag, werde es nie vergessen, weil sowas, auf solche Gedanken komme ich nicht. Aber wenn du spazierst, wenn du nicht im Auto sitzt, so, und ich laufe den Berg runter vom Halsschlag da zu meinem Gottesdienst nach Stuttgart-Bad Cannstatt, und wenn ich so runterlaufe, meine Bibel unterm Arm, sage ich, lieber Gott, wir machen heute ein Geschäft. Ich werde wieder predigen über Sieg und Glauben und dass Jesus heilt und Jesus befreit und so weiter. Und weißt du, was passiert? Die Frau steht wieder vorne und ich bete und passiert wieder nichts. Und da habe ich gesagt, Gott, heute Abend hast du die Chance. Und ich werde für die Frau beten. Und wenn nichts passiert, dann such dir einen anderen Prediger. Mach ihn nicht mehr weiter. Ich komme mir als Lügner vor. Und ich bin mir tatsächlich nach einem Jahr Gebet und Dienst hier an dieser kranken Person als Lügner vorgekommen. Lächerlich. Leute lachen einen aus, der betet und da passiert nichts. So, und dann gehe ich runter und sage, Gott, mir reicht, ich kann auch was anderes machen. Habe eine Firma auch inzwischen gehabt, sowieso, weil ich da schon angefangen habe zu zweifeln. Und ja, vergesse alles, ich predige und dann mache ich Altarruf, habe wirklich kraftvoll gepredigt und dann mache ich Altarruf, wer steht als erstes vorne? Die Frau. Und während sie so nach vorne steht, ich habe nur eines gesagt, Gott, und leg dir die Hände auf Gott, denk an unser Deal, was wir miteinander abgemacht haben, jetzt oder vergessen wir es. Und ich lege die Hände auf und auf dem, die zuckt zusammen, wird geheilt. Ob das jemand das Gute ist, natürlich eine andere Frage. Aber sie ist geheilt worden, auf der Stelle, mit einem Schlag. Aber da war sie auch zum letzten Mal im Gottesdienst. Dann bin ich von Stuttgart nach Heilbronn gezogen, hat sie mir sogar die Bibel zurückgegeben. So ehrlich war sie wenigstens noch und wollte sie bedanken für die Mühe, die ich mit ihr gehabt habe. Weißt du, wir können ganz radikal sein, aber es ist immer der Wille Gottes so. Und da habe ich gemerkt, lieber kriecht sie auf alle vier und Pastor Matudis ist ungläubig und hat keine Vollmacht und keine Salbung und kein Feuer und nix. Was ist besser? Sowohl als auch. Ja, was ist besser? Frag Gott, ich weiß es nicht. Was ist besser? Auf alle vier weiter oder dieses? Für den Diener Gottes ist es besser, passiert was. So, ich lasse es so stehen. Deine Blamagen sind Gottes Blamagen. Deine Leiden sind Gottes Leiden. Gott, ich kann für dich nicht arbeiten, wenn ich Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder welche Schmerzen auch immer habe. Beteilige Gott an deine Leiden, an deine Probleme. Im Jakobus heißt es, ist jemand oder leidet jemand. Weißt du was, wenn jemand leidet, was der machen soll? Du würdest sagen, beten, Älteste rufen, nichts. Nur wenn jemand krank ist, sollte die Älteste rufen. Aber wenn jemand leidet, permanent, also kontinuierlich, eine längere Sache, wo überhaupt kein Lichtblick gibt, wenn jemand leidet, also nicht nur jetzt mal so Kopfschmerzen schnell, sondern Jahre aus und für Jesus leidet, unter Umständen sogar noch Schmach leidet, unten durchgehen muss, weißt du, was der machen muss? Leidet jemand, der singe. So steht's in der Bibel. Leidet jemand, der soll singen. Ich habe nachgedacht und jetzt bitte hört mir gut zu. Wieder etwas Frevelhaftes, was ich hier gedacht habe. Leidet jemand, der singe. Weißt du, was ich gedacht habe? Ich beteilige Gott an meine Leiden, an meine Schwierigkeiten, an meine Probleme. Ich gebe Gott ab und jetzt bin ich schadenfroh. Und jetzt singe ich und sage, jetzt will ich mal sehen, was er da draus macht. Schadenfroh. Ich singe nur, weil ich schadenfroh bin. Jetzt, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Ich habe es abgegeben. Egal, was ich mache, ist es falsch. So oder so. Aber jetzt habe ich ihm abgegeben und jetzt bin ich schadenfroh. Jetzt will ich mal sehen, jetzt leidet Gott. Nicht ich. Jetzt ist er dran. Du siehst, ziehst Gott in dein Problem hinein. Gott ist in eine Falle reingegangen mit dir. Jetzt, er soll es jetzt machen. Jetzt soll er meistern. Und beteilige Gott an deine Probleme. Weißt du, die Jünger, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Sie sind ein bisschen geschimpft worden. Ja, ihr habt keinen Glauben. Aber dann hat er gesagt, warum sie nicht austreiben konnten. Und dann treibt der Herr Jesus die Teufel aus. Wir müssen Gott mit reinziehen in unser Problemfeld. Und sagen, Gott, jetzt machst du's. Jetzt bist du dran. Und dann, ich singe, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, jetzt müht er sich ab. Jetzt hat Arbeit er mit den Dingen. Jetzt hat er zu tun. Und ich darf singen, zwitschern und zuschauen und jodeln und jauchzen und schadenfroh sein. Gott, jetzt hast du den Laden. Jetzt musst du schmeißen. Den Herrn beteiligen. Die Jünger waren im Sturm auf der Überfahrt. Mach deine Stürme zu Jesus-Stürmen. Herr, siehst du nicht, dass wir verderben? Und wenn wir untergehen, gehst du auch unter, Herr Jesus. Gehst du auch unter. Beteilige Gott an deine Probleme, an deine Stürme, an deine Kämpfe. Ich weiß nicht, ob der Herr Jesus schwimmen konnte. Ich glaub's nicht. Der konnte auf dem Wasser gehen. Aber ob er schwimmen konnte, ich lasse es dahingestellt. Selbst Petrus hat Schwierigkeiten gehabt mit dem Schwimmen. Herr, hilf, ich gehe unter. Jesus hat alle menschlichen Tiefen durchgemacht und durchgekostet. Er wurde versucht, gleich wie wir versucht worden sind. Also beteilige Gott jetzt an deine Stürme, an dein Scheitern, an deine Versuchungen, an deine Anfechtungen. Aber auch umgekehrt wieder. Herr, ich will das sein, wo du bist. Ich will das sein, was du bist. Wenn du im Himmel bist, ich will auch dorthin. Also ich will auch dir nachlaufen und ich laufe dir auch nach. Und Jesus sagte, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen. Wo ich bin, soll auch mein Diener sein, hat er gesagt. Also, beteilige Jesus an deinem Schicksal, an deinem Scheitern, an deinen Triumphen und nütze seine Triumphe und seine Siege. Du kannst zu Gott Ja und Nein sagen. Das liegt in deinem Ermessen, was du willst. Du kannst Gott absagen. Kannst ihm die Türen verschließen, du klopft weiter. Er hat Zeit, er hat eine Ewigkeit. Ob du so viel Zeit hast, ist eine andere Frage. Aber du kannst auch Ja sagen. Beides liegt in deinem Ermessen, in deiner Macht. Und du kannst ihn einfach an deinem Schicksal beteiligen. Herr, siehst du nicht? Fang an, so zu beten. Herr, siehst du nicht, dass ich verderbe? Siehst du nicht, dass ich verhungere? Siehst du nicht, dass ich krepiere? Siehst du nicht, dass ich jetzt nicht mehr weiter kann? Siehst du nicht, dass ich am Ende bin? Siehst du das nicht? Entdecke Gott als Teilhaber an deinem Schicksal. So als Aktionär, der mit 51% an deinem Leben beteiligt ist. Dann 49% gehören dir. Ruf den Herrn an und lass ihn wissen, wie es dir geht. Ruf ihn an. Und weißt du, wenn er informiert ist, wird er schon aktiv. Mutter Teresa, gestern habe ich euch vorgelesen, hat ja gesagt, also sie betet ja 5 Stunden am Tag, diese Frau hat gebetet. Und das hat sie nicht übertrieben. Deshalb ist sie eine Heilige geworden. Aber sie sagt, Gott wartet auf unsere Bitten. Er greift ein, wenn wir bitten. Er handelt, wenn wir bitten. Und er tut nichts, ohne gebeten zu haben. Aber dass wir ihn gebeten haben. Also Gott will gebeten werden. Und in dem Augenblick, wo wir den Herrn anrufen, und wir können nur beten, wenn wir Not haben, wenn es brennt. Also sonst beten wir ja sowieso nicht. Oder dann plappern wir. Aber wir beten erst richtig, wenn wir in Not sind. Und setze Gott über deinen Zustand in Kenntnis. Sag, Herr, es brennt. Es ist Katastrophe. Läuft nichts mehr. Beteilige Gott an deinem Unglück. Beteilige Gott an deinem Unglück. Egal was es ist. In der Bibel heißt es einmal, Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben. Nein, die Gott lieben. Nicht die Gott liebt, sondern die Gott lieben. Pass auf. Denen, die Gott lieben. Also wenn ich Gott liebe, nur wenn ich Gott liebe. Nicht ob er mich liebt, das ist uninteressant, steht nicht zur Diskussion hier. Denen, die Gott lieben, müssen, je nachdem welche Übersetzung du hast, oder werden alle Dinge zum Besten werden oder dienen. Alle Dinge, die Gott lieben. Die nach dem Vorsatz berufen sind sogar noch, also noch Zusatz da, also die schon vor Grundlegung der Welt erwählt sind und an das Glauben, an die Erwählung glauben. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und du sagst, und genau das Gegenteil ist der Fall in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie viele von euch sowas kennen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich vom anderen Planeten, von einer anderen Welt. Aber wovon ich hier heute Abend spreche ist, also denen, die Gott dienen, werden alle Dinge zum Besten dienen. Wo ich das angefangen habe zu glauben, genau das Gegenteil war der Fall. Und habe mich gewundert. Zuerst habe ich gefragt, Herr, was habe ich falsch gemacht? Wo bete ich nicht richtig? Wo glaube ich nicht richtig? Dann habe ich gedacht, ich muss die Bibel viel länger lesen, lauter lesen. Also je lauter ich gelesen habe, desto schlimmer ist es geworden. Habe ich wieder aufgehört. Ist auch nicht besser geworden. Was mache ich falsch? Und ich habe eines festgestellt, ich mache gar nichts falsch. Und alles, was ich mache, mache ich auch falsch. Also ich kann machen, was ich will, ich mache falsch sowieso. Egal, wie ich mich hinwende. So, und dann habe ich eine Erkenntnis bekommen. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Fertig. Und weißt du, wer ist, der mich als erstes bedient, wenn ich ein Problem habe? Wer wird mir als erstes dienen? Wer kommt mir als erstes in den Weg? Wer kommt mir als erstes in die Quere? Ich sag euch eins, der Teufel. Der Teufel ist der Diener Nummer eins. Er ist ein Diener Gottes. Er ist nicht der Teufel als solches, er ist der Diener Gottes. Der Teufel ist, der ist der Fürst dieser Welt. Und weißt du, was Gott sagt? Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Der sagt, so mein Freund, lieber Teufel, du gehst runter und bedienst den Herrn Matutis. Und weißt du, was der Teufel mir gibt? Sein Allerbestes. Das Schlechteste vom Schlechtesten. Das ist sein Allerbestes. Und dann serviert er. Und dann verschießt er sein Pulver. Und der Herr sagt, du musst ihm dienen. Bevor mir Engel dienen, dient mir der Teufel. Versucht mich der Teufel. Greift mich der Teufel an. Bedient. Das ist der erste Diener. Der oberste Diener. Das ist der irdische Diener. Das ist der natürliche Diener. Das ist der Teufel. Der gefallene Engel. Der ist hier noch präsent. Der ist nicht arbeitslos. Der ist nicht arbeitslos. Der glaubt doch ja nicht, dass der Teufel arbeitslos ist. Der Teufel kann nichts. Der Teufel kann nichts, es sei denn, Gott genehmigt es. Gott erlaubt es. Und alles muss zuerst einmal über den Tisch Gottes gehen. Und Gott sagt so, du bedienst ihn jetzt. Denen, die Gott lieben. Puh, als ich das begriffen habe, dass ich zuerst vom Teufel bedient werde. Aber als ich das begriffen habe, habe ich etwas in meinem Leben gelernt. Dann lasse ich zuerst mal alle sieben Teufel durch. Deshalb wird es manchmal siebenmal schlimmer. Nachdem ich gebetet habe, Herr, heile mich. Also mir geht es also, wenn ich manchmal um Heilung bete, da wird siebenmal schlimmer. Da wird die Hölle mobil, erst richtig. Da macht der Teufel Überstunden sogar noch, weil er mir dienen muss. Und nachdem er sein Pulver verschossen hat, nachdem er nichts mehr hat, dann kommen nachher die anderen Engel. Und weißt du, was Gott will? Gott will, dass der Teufel uns dient und dass die Engel uns dienen. Dann haben wir das Beste. Dann haben wir auch die Unterscheidungsgabe. Was ist das Beste? Und dann wollen wir nur Gott haben. Und ich komme nachher nochmals. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten. Der Teufel dienen. Der Teufel will uns schädigen. Und er will uns beschädigen. Und er will uns nur blamieren. Und er will uns schlecht machen. Alles, was er kann. Die negative Seite, das erleben wir als erstes. Ist es gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, es geschieht im Dienst Gottes. Es ist Gottesdienst. Er erlaubt es. Nimm ihm alles weg. Du siehst also, der Hiob fürchtete Gott. Und es war kein gottesfürchtiger Mensch dort im Orient als Hiob. Und der Teufel kommt, nimm ihm mal alles weg. Der betet, der beauftragt Gott, nimm ihm alles weg. Und dann bedient er. Und Gott gibt nachher das, als nachher so weiter war, als er fertig war, als er nichts mehr hatte. Dann, er kriegt alles doppelt zurück. Gott entschädigt ihn dann. Gott lässt den Teufel zuerst dienen. Gott lässt die Gottlosen zuerst dienen. Die Ungläubigen zuerst dienen. Die menschliche Seite lässt er zuerst mal dienen. Und dann erst die Engel Gottes. Also dein Scheitern ist vielleicht gar nicht einmal so dein Scheitern. Beides. Gott gibt uns zuerst das Gute, das Böse und dann das Schlechte. Und das beides zusammen addiert ist das Beste. Und dann beten wir, jetzt pass auf, dann beten wir im Vater unser und erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen. Wenn der Teufel, das Dämonische, das Böse, einmal vom Bösen entfernt wurde, was wir als Böses betrachtet haben, dann ist das Böse gar nicht mehr böse. Da ist sogar das Böse noch gut gewesen. Ihr gedachtet böse, aber Gott macht es gut. Wenn der Teufel, dieser Agent, der Verursacher, der dahinter stand, der mir das serviert hat, und Gottes Ding wieder umdreht und wieder gut macht, dann war das Böse sogar das Allerbeste. So mancher wäre heute Abend nicht hier, wenn ihre Ehe nicht kaputt gegangen wäre, wenn sie nicht krank gewesen wären, wenn sie so hoffnungslos nicht gewesen wären. Sie wären nicht hier, aber diese Dinge haben sie zu Gott gebracht. Wenn sie nicht arm geworden wären, wenn sie nicht Probleme gehabt hätten, wenn sie nicht Sorgen gehabt hätten, wenn die Welt für sie nicht zusammengebrochen wäre, wären sie nicht hier. Wenn das Böse mal rauskommt aus dem Bösen, der Teufel rauskommt aus dem Bösen, Und dann füllt Gott das Fehlende, was beim Bösen ist, mit Gut, mit seinem Reichtum aus und macht das Beste draus. Da kommt Schlagsahne noch drauf. Alles dient zu unserem Besten. Du musst überlegen, für was bin ich da? Ich bin für den Thron bestimmt. Ich bin was Besonderes, die Gott lieben. Ihr lest die Offenbarung noch durch. Und wenn die Offenbarung vorliest, am Thron Gottes gibt es keine Engel. Da haben Engel nichts zu suchen. Die Engel sind in der Küche und im Keller, aber nicht am Thron Gottes. Am Thron Gottes sind nur Heilige. Er und seine Heiligen werden kommen, keine Engel. Um den Thron Gottes sind Engel und dienen. Aber auf dem Thron Gottes sind nur erlöste Gotteskinder, die aus der großen Trübsal gekommen sind, die ihre Kleider hell gemacht haben im Blut des Lammes. Vielleicht musst du deine Theologie ändern mit den Engeln und die Engel mal spazieren gehen lassen. Nee, tatsächlich. Und mal Engel sein lassen, mal ein bisschen Ausflug erlauben denen. Nein, wir sind für den Thron bestimmt, wir sind was Besonderes. Wir sind vor den Engel gewesen und wir stehen über die Engel und wir werden mit Christus über die Engel herrschen und herrschen auch jetzt schon inzwischen. Denn Gott hat uns etwas niedriger wie sich selbst gemacht, aber viel höher als die Engel. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, wir sind was Besonderes. Wir sind keine Engel und wir sind mit den Engeln nicht zu vergleichen. Engel haben auch nie gesündigt. Wir sind etwas Besonderes und wir bekommen von Gott eine besondere Behandlung. Ist das nicht herrlich? Eine besondere Ausbildung, eine besondere Qualifikation bekommen wir, denn wir müssen dort in der Ewigkeit einmal funktionieren. Obwohl wir Niederlagen erleben, scheitern, die Bibel sagt, wir werden erneuert von Tag zu Tag. Jede Niederlage, die du erlebst, ist ein Wunder, das Gott an dir vollbringt. Ein Wunder der Heiligung. Weißt du, was passiert? Jede Enttäuschung, die du erlebst, plötzlich sagst du, ich nehme die Menschen nicht mehr so wichtig. Und manchmal muss Gott uns von Menschen erlösen. Von Geschwistern erlösen. Manchmal müssen wir so erschüttert werden von Geschwistern. Und Gott führt uns so, dass wir von Geschwistern erschüttert. Das hätte ich hinter dieser frommen Schwester oder hinter diesem frommen Bruder gar nicht gesucht. Ja? Du hast auch hinter denen nichts zu suchen. Du hast hinter denen nichts zu suchen. Du musst hinter Jesus her sein und nicht hinter den Frommen. Hätte nicht gesucht. Und deshalb findest du auch nichts. Und wenn du was findest, findest du nur Enttäuschung. Findest den Teufel dahinter, der dich reizt. Und deshalb es ist es ganz arg wichtig, Gott erlaubt Dinge in unserem Leben, dass Dinge passieren. Aber wir sollten aufhören, immer nach dem Augenblick zu gehen. Gott erlöst uns das immer so spontan. Halleluja, jetzt bin ich dabei, jetzt gehen wir nach Indien oder Afrika oder Pakistan oder was, wie sonst noch wo. Wir sollten aufhören, langsam. Abraham hat nur in seiner Spontanität Blödsinn nach Blödsinn gemacht. Ismael gezeugt, nur aus Dummheit. Isaac gezeugt oder dann geopfert. Verstehst du, nur aus Dummheit, er wollte Gott ganz gefallen. Und jetzt kommt der Teufel und versucht ihn. David, immer nur Augenblick, so spontan. Und immer nur spontan. Ich möchte wissen, wie viele Leute einfach meine Armee hat. Und dann lässt er die Leute zählen und dann war der Teufel, der ihn gereizt hat. Mohammed ist wenigstens so ehrlich, dass er in seinem Koran nachher noch schreibt, diese satanische Verse, wo der Erzengel Gabriel anscheinend nicht war, sondern der Luzifer war. Aber Fromme sind da manchmal, ja, der Herr. Und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott mehr dienst und Gott mehr ehrst. Wer war das? Und nun erfahre ich die Wahrheit. Der Teufel, nicht Gott. Und nun erfahre ich die Wahrheit. Er hat ihn getestet. Hiob wurde getestet. Diese Tests. Und immer nach dem Augenblick gehen, das ist täuschend. Aber Gott erlaubt solche Dinge, stehen nachher in der Bibel. Ach, guck mal, dieser arme Mann, der hat seinen Sohn auf den Altar gelegt. Dieser arme Mann, der hat seinen Sohn in die Wüste geschickt, diesen Ismael. Der arme Mann. Naja. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht das Herz an. Aber das ist alles Vorgänge aus der unsichtbaren Welt, wo Gott einen heiligt. Wo Gott lässt diese Dinge zu, das ist Katastrophe für mich, dass er diese Dinge zulässt einfach. Der Ismael zulässt, Isaac zulässt, Volkszählung zulässt und alle anderen Dummheiten zulässt. Gott erlaubt Dummheiten. Gott erlaubt, dass du Fehler machst. Hat der Heiland nicht den Wetterbericht gehört oder gewusst, er wusste ja alles angeblich. Hat er nicht gewusst, dass jetzt ein Sturm kommt, aber mittendrin, er sieht, der Himmel ist dunkel, sagt er so, lass uns rüberfahren auf die andere Seite. Und schickt die Jünger ganz bewusst in den Sturm. Ganz bewusst. Gott will, dass du Fehler machst. damit du aus deinen Fehlern einen Triumph machst. Gott will, dass du mal über Bord gehst, damit du lernst, ein übernatürliches Leben und auf dem Wasser wandelst. Ich wäre gar nicht mehr runtergegangen. Auf dem Wasser wandelst. Du hättest diese Erfahrung nicht auf dem Wasser wandeln, wenn du nicht ein bisschen nass gewesen wärst. Weißt du, der Petrus musste auf dem Wasser gehen, denn er war pitschnass, der musste trocknen. So, der Herr hat ihn aufgehängt und ihn getrocknet. Mit Jesus ist er auf dem Wasser spaziert. Gott erlaubt Pannen, Gott erlaubt Pleiten. Du hast doch nichts gelernt, wenn es dir gut geht. Wenn es dir gut geht, wirst du faul. Werd ich faul? Wir werden alle faul. Aber wenn es uns schlecht geht, wir werden erfinderisch. Wir werden kreativ. Wir entdecken die Geheimnisse Gottes. Die Bibel sagt, unser Wandel ist im Himmel. Also wir führen ein übernatürliches Leben. Wir sind von woanders her. Wir führen ein unsichtbares Leben. Wir wandeln mit dem Herrn. Und wir lernen hier große geistliche Lektionen. Wir gehen mit jedem Schritt auf die Vollendung zu. Das ist, wo wir hingehen. Mit jedem Schritt. Ob du das glaubst oder nicht. Wir gehen mit jedem Schritt auf die Vollendung zu. Das ist unser Weg. Und du sagst, nein, Herr, auch dein Versagen, dein Zweifel. Ich bin gläubiger geworden durch meine Zweifel als durch mein Wissen und mein Verstehen. Und ich habe gezweifelt. Und je mehr ich gezweifelt habe, desto mehr habe ich nachher verstanden. Hernach wirst du es erfahren. Deshalb, du musst Fragen stellen und dich nicht genieren, Gott Fragen zu stellen. Alles dient zu deinem Besten. Das veredelt dich, das verbessert dich. Diese negativen Dinge, diese Schleiferei und dieses in den Ofen geworfen werden und so, das vergrößert dein Leben, verherrlicht dein Leben, das heiligt dein Leben. Alles dient zu unserem Besten, geht auf die Vollendung zu. Nicht wir dienen den Umständen, sondern die Umstände dienen uns. Denn alles Diener, die Umstände, die um dich herum passieren, die sind alles Diener. Sie dienen dir. Sie sind in deinem Dienst. Und du musst es verstehen, die dienen mir, damit ich das Ziel schneller erreiche. Das sind nur so Trittbretter. Und das sind so Stege, auf denen ich wandle. Wir lieben Gott und deshalb beteiligen wir Gott an unserem Schicksal. Und wir schließen ihn ein und sagen, Gott, wir gehen zusammen. Du musst mir helfen hier. Gott kauft immer mehr Aktien, Tag für Tag in deinem Leben. Immer mehr, jeden Tag mehr Aktien. Wer Gott liebt, der beteiligt Gott an seinem Leben. Wer Gott liebt, der lässt Gott alles wissen, wie es um ihn steht. Der verheimlicht ihm gar nichts. Wer Gott liebt, der lässt Gott wissen, was er braucht, wo ihm der Schuh drückt. Der sagt ihm immer die Wahrheit. Und der Glaubende lebt immer aus dem Frieden Gottes und singt. Und ist immer schadenfroh. Jetzt macht er wieder was. Er nimmt Anteil an Gott und Gott nimmt Anteil an ihm. Er genießt es. In seinen Wunden, heißt es im Wort Gottes, sind wir geheilt. Nicht wir werden, wir sind es. Jesaja 53, 4 bis 5. Jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Er hat es geladen, noch bevor du abgeben konntest, hat dir schon abgenommen. Das ist keine Verheißung. Das ist eine Feststellung, eine Tatsache. Er hat alle meine Schmerzen schon, er hat sich schon bei mir beteiligt. Und ich, Esel, ich glaube immer noch, ich müsste es tragen. Und ich trage und bild mir noch ein, ich würde tragen. Derweil hat er schon alles für mich getragen. Er war durchbohrt für unser Vergehen oder um unser Vergehen willen. Zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Jesus ging in die Hölle hinab und hat das Gefängnis gefangen genommen. Und seitdem er dort unten war, gibt es keine Hölle, keinen Platz in der Hölle mehr für mich. Eigentlich hat die Hölle geschändet, entweiht, zerstört, entmachtet. Er war unten. Durch seine Striemen sind wir heil geworden. Alles, was du verbrochen hast, hat er bezahlt. Kannst du Amen sagen? Du musst nichts bezahlen. Und wäre schön dumm, wenn du das machen würdest. Und Narren würden es wirklich zahlen, nachzahlen. Der Teufel freut sich, wenn du nachzahlst. Er kann Geld gebrauchen. Deine Sünden sind bezahlt, dein Scheitern, dein Versagen ist bezahlt, deine Fehler sind bezahlt, deine Dummheiten sind bezahlt. Seine Wunden sind unsere Heilung. Er wurde uns zur Sünde gemacht. Deine Ängste sind jetzt seine Ängste. Und warum ängstigst du dich? Warum fürchtest du dich? Er hat gezittert. Wurde geängstigt, geschockt, ans Kreuz genagelt. Das willst du dich auch noch ängstigen. Deine Ewigkeit. Wer weiß, schaffe ich oder schaffe ich es nicht? Was sagt die Bibel Petrus? Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Beteilige Gott an deinem Scheitern, dein Versagen, dein Zu-Kurz-Kommen, dein Mangel. Werf einfach deine Sorgen auf ihn. Er will das. Er erwartet das. Oder er erwartet von dir, dass du alles auf ihn abladest. Das erwartet er. Ich habe in Süddeutschland die Jesus-Bibel-Bewegung, habe ich ganz lieben, netten jungen Mann, Burschen gehabt, wuscheligen Kopf. Sehe ich heute noch vor mir. Steht da und sagt, lieber Heiland, hat die Augen nicht zugemacht beim Beten, sondern guckt zum Himmel, zur Decke oder sonst wohin und sagt, lieber Jesus, ich danke dir, du bist die größte Müllhalde der Welt. Ich wollte sagen, bitte hör auf, Bruder, diesen Unsinn zu sprechen, aber dann hat es mir doch gefallen. Du bist die größte Müllhalde der Welt. Alles kann ich bei dir abladen und es ist entsorgt bei dir, auch meine Altlasten, alles entsorgt. Durch seine Wunden sind wir geheilt, deine Sorgen sind jetzt seine Sorgen. Und du wärst schön dumm, wenn du dich sorgen würdest jetzt noch. Deine Versuchungen sind jetzt seine Versuchungen. Leg seine Versuchung ab. Weißt du, die Versuchung Hiobs war nicht die Versuchung Hiobs. Das steht, weißt du, die Leute, die Überschriften der Bibel machen, die haben keine Ahnung von der Bibel. Das sind Menschen gewesen, Schriftgelehrten gewesen, aber keine geistlichen Menschen. Die haben immer menschliche Worte genommen. Versuchung Hiobs. Das war nicht die Versuchung Hiobs. Versuchung Gottes war das. Kann Gott den Hiob bewahren oder nicht? Bringt er ihn durch oder nicht? Bleibt der Hiob fest oder nicht? War Versuchung Gottes. Ist Gott treu? Wird er Gott absagen und so weiter? War die Versuchung Gottes, nicht die Versuchung Hiobs. Und deshalb finde ich eine Dummheit, wenn jemand schreibt, Versuchung Johannes Matthäus. Es ist nicht meine Versuchung, es ist seine Versuchung. Es ist nicht mein Kampf, es ist sein Kampf. Es ist nicht meine Sorge, es ist seine Sorge. Es ist nicht meine Krankheit. Und jetzt, wenn ich krank werde, weißt du, was ich mache? Ich trage doch keine Krankheit, ich plage mich noch nicht. Ich bringe die Krankheit nicht zum Arzt. Seine Krankheit ist das. Soll er gucken, wie er gesund wird. Ich gebe Jesus ab. Es ist ein Geheimnis, was man lernen muss. Seine Sorgen, seine Probleme ihm abgeben und bei ihm lassen. Bei ihm lassen. Aber weißt du, was viele machen? Schmeißen hin und sagen, Jesus, hol's. Und dann so wie die Leute mit den Krücken. Wo ist meine Krücke? Eigentlich soll man die Krücken zerbrechen. Und sagen, so, jetzt segnet der Herr und geh nach Hause. Dann würden die geheilt werden. Aber so, wenn die dann ihre Krücken nach Hause nehmen, die können nicht geheilt werden. In 100 Jahren werden sie nicht geheilt werden. Wird nichts passieren. Wir müssen radikal werden. Einfach die Krücke zerbrechen und sagen, auf Wiedersehen, Krankheit. Jetzt lieber kriege ich auf alle vier. Und dann blamierst du dich, dass ich so Hundeleben führen muss. Aber dann bist du jetzt. Und weißt du, und Gott wird nicht zulassen. Gott wird nicht zulassen, dass er sich blamiert, wenn es um die Ehre Gottes einmal geht. Wenn du Gott ins Spiel bringst, wenn du Gott ins Gespräch bringst, dann wird sich Gott nicht blamieren. Und wir sind zu weich. Wir sind zu feige. Wir sind zu... Ja, das kann ich nicht, das ist Gotteslästerung. Nein, du sollst radikal werden. Gott wollte das Volk Israel mal vernichten. Holocaust hat es schon ofenheiß gemacht. Ich will dieses Volk auslöschen, will mit den Juden nichts mehr zu tun haben, aus, vorbei, das sind ja, Gesindel. Also, das war Moses, vor 4000 Jahren. Und weißt du, was von Moses kommt? Also er hört, er will Holocaust jetzt den ofenheiß machen und alle Juden auslöschen da in der Wüste, verbraten. Und verheizen. Weißt du, was Mose sagt? Und Gott, und was werden die Völker sagen? Was werden die Nationen sagen? Er hat sie rausgeführt aus Ägypten und ist nicht in der Lage, das Volk ins gelobte Land zu bringen. Denn auf dem halben Weg hat er versagt. Und die Leute werden sagen, der Gott Jehova ist ein Versagergott. Und weißt du, Gott fühlte sich dann gekitzelt, geehrt oder herausgefordert oder provoziert. Nein, das kann ich nicht machen. Er wollte Moses als neue Nation nehmen. Können studieren. Und dann sagte er, nein, was denken die anderen? Es geht um deine Ehre. Und wenn es einmal um die Ehre Gottes geht, dann steht Gott stramm. Er ist eifersüchtig. Er ist eifersüchtig. Und du musst so weit kommen. Und Gott, was sagen die Gottlosen? Was sagen meine gottlosen Nachbarn? Wenn die sehen, dass ich auf alle vier wie ein Hund krieche, Was sagen die? Wenn du so radikal bist, ich sage, Gott wird sich nicht blamieren. Du blamierst dich vielleicht, aber er nicht. Aber wir sind, naja, weißt du, es gibt nur so Mittel, es hilft dies und mal dies und so weiter. Naja, okay. Aber weißt du, wir sind nicht radikal genug. Wie die Esther, komme ich um, egal, ich gehe jetzt. Werd mal radikal mit deinen Problemen. Und sag Gott, du blamierst dich. Diese Kirche, wenn wir die nicht renovieren können, blamierst du dich. Du wohnst in einem Schuppen dann. Im Stall. Okay, das macht es nichts aus. Bist auch im Stall zur Welt gekommen. Aber bitte. Gott kann sich nicht lumpen lassen. Und Gott lässt sich nicht lumpen. Gott ist kein Bettlergott. Gott ist kein Krankengott. Gott ist ein starker Gott, ein mächtiger Gott, ein herrlicher Gott. Und Gott steht zu seinen Verheißungen. Gott steht zu seinem Wort. Kratzt die Ehre Gottes mal an. Kratzt die Ehre Gottes mal an. Und sagt Gott, was sagen die Heiden? Was sagen die Ungläubigen? Sag, was sagt der Teufel? Was wird der Teufel dir erzählen, wenn du den und den nicht durchbringst? Was wird er erzählen? Der wird dir was vorsingen. Jetzt, wer leidet, der singe jetzt. Halleluja. Jetzt wollen wir mal sehen, was passiert, was dabei rauskommt. Was dabei rauskommt. Teile deine Last mit dem Herrn. Teile und herrsche. Das ist weltlicher Spruch. Gib deine Last weiter an Gott. An Vater, Sohn und Heiligen Geist. Heiliger Geist, mach du das. Er selbst nahm unsere Schwachheit, trug unsere Krankheit. Und das ist bereits geschehen, ihr Lieben. Gott hat nach deinen Sünden gegriffen, noch bevor du gesündigt hast. Okay? Hat er schon nach deinen Sünden wollte haben. Bring sie alle her. Hat nach deinen Schwachheiten gegriffen, noch bevor du schwach geworden bist. Hat nach deinen Krankheiten gegriffen, noch bevor du krank geworden bist. Er trug alle unsere Krankheiten. Die Krankheit hast du noch gar nicht. Die hat er auch schon getragen. Unheimlich. Kann nicht verstehen. Kennst du, kann nicht verstehen? Ich kenn's. Kann ich verstehen. 1. Petrus 2, 24, das ist auch im Neuen Testament, nicht nur Altes Testament, welcher selbst unsere Sünden an seinem Leibe auf den Holz getragen hat. Und wenn Jesus einmal die Dinge getragen hat, musst du sie nicht noch einmal tragen. Aber natürlich mit deinem eigenen Sinn. Ich will auch was tun. Na, bitteschön. Heute, dein Scheitern ist Gottes Gelegenheit. Gottes Triumph. Für dich ein Triumph. Für dich ein Plus. Wir kommen und wir sind im Minus. Aber ich komme mit Gott, verbinde mich mit Gott und ich bin plötzlich im Plus. Und ich bin im Vorteil. Wir bekommen das Heil Gottes, indem wir unser Minus ihm geben. Und dann bekommen wir das Plus. Wir erreichen die Herrlichkeit Gottes nicht durch unsere Erfolge. Weißt du, wie wir die Herrlichkeit Gottes erreichen? Durch unsere Misserfolge. Hör mir gut zu. Wir erreichen die Herrlichkeit Gottes. Du hörst hier ein komisches Evangelium. Aber das ist für mich Botschaft Gottes. Das hat mir geholfen. Das hat mich auf die Beine gebracht. Ich bekomme die Herrlichkeit Gottes nicht durch meine Erfolge, sondern durch meine Misserfolge. Bin ich schwach, bin ich stark. Nicht durch meine Siege, sondern durch meine Niederlagen bekomme ich die Herrlichkeit Gottes. Gott richtet mich auf. Der greift mir unter die Arme. Das fühlt sich so wohl, wie Gott einem unter die Arme greift. Johannes, steh auf die Füße, stell dich hin, halt dich. Und ich halte dich, lass dich nicht fallen. Die Herrlichkeit Gottes erlebe ich nicht durch meine Sicherheit, sondern durch meine Unsicherheit. Jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Oh Gott, ich mache jetzt die Augen zu. Und die Tür, die aufgeht, die gehe ich jetzt. Kennst du sowas? Oh ja. Wer ins gelobte Land möchte, weißt du, was ich dir sagen darf? Wer ins gelobte Land möchte, der muss durch die Wüste zuerst mal durch. Durch die Wüste, wo die Teufel, Dämonen sind, Hasael ist. Durch die Wüste, du musst durch die Wüste. Durch die Tiefe. Und durch die Tiefe kommst du zu unerreichbaren Höhen. Durch die Tiefe. Fasse, wer es fassen kann. Jesus sagt, die Gesunden brauchen den Arzt, nicht nur die Kranken. Die Starken brauchen keine Hilfe, kriegen auch keine Hilfe, weil sie nicht nötig haben. Der Reiche braucht keine Unterstützung. Der Arme, das Geringe, der braucht Hilfe und so weiter. Die Helden brauchen keine Ermutigung und sonst was. Aber die Feiglinge, die Ängstlichen, die Verzagten, gib Gott dein Scheitern und du kriegst seinen Triumph. Gib Gott dein Scheitern. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun, Herr. Du weißt es. Du weißt es. Im Reich Gottes wird man durch Abhängigkeit erfolgreich. Durch deinen Mangel nimmst du an Gottes Reichtum Anteil. Durch deine Fragen kriegst du seine Antworten. Das Himmelreich gehört den Armen, heißt es. Den Armen im Geist. Nicht den Reichen im Geist. Die Reichen würden sofort Kapital draufschlagen. Die würden gleich alles vermarkten. Die würden gleich da Buch schreiben. Mein Weg zu Jesus. Oder mein Weg mit Jesus. Aber die Armen, die kein Schreibpapier haben, nicht einmal einen Bleistift, oh Gott, mir gehört das Himmelreich. Halleluja. Mir gehört das im Himmelreich. Der Beter beteiligt sich an Gott und Gott beteiligt sich an ihm beim Beter. Weißt du, Gott füllt nur leere Gefäße. Mein Scheitern, plötzlich Wasser in Wein. Wir sind Gottes Geschöpfe, kommen aus seiner Hand und er entwickelt uns. Du musst nur singen, das ist alles, was Gott will. Nur singen. Anteil an Gott haben, Gott abgegeben und jetzt singst du, bist schadenfroh. Mir gefällt dieses Bild, schadenfroh zu sein. Oh Gott, jetzt will ich mal sehen, was der macht. Hast du nicht schon mal, ich habe mal ein Werkstück vermurkst als Lehrling und richtig die Pläne nicht richtig gelesen oder geschlafen oder es war wahrscheinlich Montag und dann habe zu viel tief ins Glas geguckt oder was es auch gewesen ist. Ich weiß nicht, was da war, aber auf jeden Fall, ich habe es so vermurkst. Und jetzt, ich war noch Lehrling, kann ja nicht passieren, habe ja Lehrvertrag auch gehabt. So, der kennt mich nicht, aber wirklich ein wertvolles Stück. Ich war schon im dritten Lehrjahr so und wirklich vermurkst. Und dann bin ich zum Meister gegangen. Zuerst stand ich da und habe gesagt, bin rumgegangen um den. Ich wusste nicht, wie bringe ich mein Problem dem bei. So, es ist manchmal schwierig, so das Problem jemandem beizubringen, dass du ein Problem hast. Viele Gotteskinder haben auch Probleme, Gott beizubringen, ich habe ein Problem. So, da duckst dich und er sagt, sowieso, ich habe da ein Problem. Sagt, ja, wo drückt dir der Schuh? Also der drückt nicht, das ist schon alles aufgespannt und das Ding ist irgendwie zu hoch die Geschwindigkeit, der Fräser anders eingeschaltet. Was auch alles gewesen ist, technisches Gefasle. So, ach, sagt er, beruhige dich. Passiert nichts, also sie werden nicht gehängt deswegen. So, da war ich schon froh, dass ich deswegen nicht gehängt werde. Und jetzt versucht er. Und dann sagt er, wissen Sie, das nehmen wir jetzt raus, das machen wir was anderes drauf. Da lässt sich noch was draus machen. Und ich war so froh, dass man aus diesem vermurksten Stück sich noch was machen lässt. Aber der Meister konnte das machen. Das war nicht der Lehrling. Ich bin der Lehrling und du bist der Lehrling. Wir sind alles Lehrlinge. Er ist der Meister. Lass den Meister doch an das Problem ran. Und das ist dem Herrn anvertrauen. Nicht denken, ich kann schon alles. Du kannst gar nichts. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Lass den Meister ran. Ich war so froh, dass es Meister gibt und ich bin eigentlich immer noch froh, dass es Leute gibt, die klüger sind wie ich, die geschickter sind wie ich, die talentierter sind wie ich, die noch irgendetwas können, was ich nicht kann. Und wenn ich mal eine Sache vermurkse, dann rufe ich sie an. Wie macht man das? Auch in der Seelsorge und vielen anderen Sachen. Wie macht man das? Man ist abhängig. Wir sollten eigentlich uns dann freuen und sagen, der Meister ist der Meister. Wir haben es versucht, die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Du weißt also diese ganzen Meistergeschichten. Nur singen und triumphieren. Wir sollten ein Siegesfest feiern. Das ist, mach aus deinen Niederlagen, aus deinem Scheitern einen Triumph drauf. Mach ein Siegesfest. Ostern ist ein großartiges Fest der Christen. Wenn du nur den gekreuzigsten Heiland hast, kannst du einpacken. Weißt du deshalb, wir predigen den gekreuzigsten. Das ist zu wenig, zu billig, zu einfach. Kreuzigen kann sich jeder lassen. Aber wir predigen den auferstandenen Christus. Halleluja. Und die Apostel gaben Zeugnis von der Auferstehung Christi. Die haben nicht von der Kreuzigung geredet. Einmal erwähnt, den habt ihr gekreuzigt, fertig und weitermarschiert. Christen feiern Ostern. Wenn das Kreuz das Letzte wäre, dann wären wir die ärmsten Menschen auf dieser Erde. Wenn der Tod das Letzte ist, der Tod ist nur das Vorletzte. Die Auferstehung ist das Letzte. Und Jesus, er ist auferstanden, ging durch verschlossene Türen und die Jünger ängstlich, gescheitert. Und der Herr hat ihnen keine Vorwürfe gemacht, hat sogar darauf hingewiesen, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Und wenn man sich schon an Jesus ärgert, wie viel mehr an Bruder und Schwester? Guten Appetit. Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Alle. Und dann kommt der Herr Jesus, sammelt seine Jünger. Und dann sagt er, und ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Weißt du, wozu Gott dich berufen hat? Er hat dich als Wächter an der Höllenpforte bestellt. Du musst nur auf die Tür aufpassen, dass der nicht rauskommt. Das ist alles. Du musst nur aufpassen als Wächter. Und die Pforten der Hölle können meine Gemeinde nicht überwältigen. Mach aus deinem Scheitern einen Triumph. Der sitzt da drin. Entwaffne den Feind. Wie auch immer, das ist eine andere Richtung der Predigt. Ostern ist das Fest der Freude, des Sieges. Der Teufel ist besiegt. Gesiegt hast du, o Galiläa, sagt Konstantin. Gesiegt hast du, o Galiläa. Preist den Sieg. Es war die größte Schlappe aller Zeiten. War ein Justizmord. War ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber gerade diese Niederlage war der größte Triumph aller Zeiten. Psalm 3, Vers 8. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Beteilige Gott jetzt. Beteilige Jesus und du musst nur die Hölle bewachen. Weiter nichts. Keine Leistungsreligion. Er ist auferstanden ohne Dazutun der Menschen und der kommt nicht raus, solange er dich sieht vor der Tür sitzen. Durch den Tod Christi, da ist der Teufel zertreten. Und weißt du, Gott lässt dich Anteil haben. Und meine Bibel sagt, er hat den Feind, den Satan, die Schlange zertreten und ihn unter eure Füße gelegt. So steht es in der Bibel. Ganz raffiniert. Sieht aus, als wenn Johannes Matthäus das gemacht hätte. Als wenn du das gemacht hättest. Aber der Herr hat es für dich gemacht und er lässt dich dran. Du musst nur draufstehen und ihn nicht mehr loslassen. Und erlauben zu machen, was er will. Du sollst deine Feinde lieben. Weißt du, wie liebt man seinen Feind? Ich werde meinen Feind nie umarmen. Ich werde nie in den Arm nehmen. Weißt du, was ich mit meinem Feind machen werde? Wie mit einem Hund an der Leine. Ich werde ihn schön kurz halten. Er kriegt Wasser und Brot. Das ist, wie man Feinde liebt. Wasser und Brot geben. Er soll nicht schlecht haben. Aber nicht die Feinde über einen herrschen. Ich würde zum Beispiel einem Feind, wenn ich jetzt Militär bei Armee wäre, wenn ich einen Gefangenen mache, ich würde den Gefangenen keine Waffen in der Hand geben, ich würde sie alle entwaffnen. Und ich würde schön mit meinem Maschinengewehr alles bewachen. Und dem nicht die Waffen in der Hand geben. Dumme tun, geben dem Feind Waffen in die Hand. Und dann wundern sie sich, wenn sie nachher gejagt werden und selbst zum Opfer werden. Nein, wir sollen wissen, was sich gehört. Den Hund schön an die Leine halten. Ich musste mal als einen Gans, wir haben einen Hund gekauft zu Hause, also jetzt noch drüben. Und ich musste diesen Köter nach Hause bringen. Als ich den gesehen habe, ist er schwarz geworden. Speichel lief dem raus. Eine Fresse hat er. Und dann, ich soll den nach Hause bringen. Und ich war damals so 10-jähriger Bub. Was die sich alles zutrauen. Ich soll den Hund nach Hause bringen. Und ich habe Angst vor Hunden sowieso gehabt. Und jetzt schicken sie mich den Hund nach Hause bringen. Und dann hat mir der Mann den Hund an die Leine gelegt und gesagt, so, jetzt kannst du nach Hause. Und der Kerl lief ganz schön brav neben mir her. Hat mir angeguckt und ich habe ihn geguckt immer, ob der noch zahm ist. Aber der war zahm bis zum Schluss und hat Respekt gehabt, ich war sein Herr. Obwohl er noch klein war. Nur an die Leine geführt. Wir sollen unsere Feinde lieben und diese Feinde an der Leine halten. Ich weiß nicht, komm vom Thema ein bisschen ab. Aber das gehört auch dazu, mach aus deinen Scheitern einen Triumph. Vielleicht braucht es jemand, der irgendwie mit Feinden zu tun hat heute Abend und mit Schwierigkeiten haben. Kurz halten, das ist das Stichwort, das ich dir gebe. Und versuch kurz zu halten sie. Nicht böse, kurz zu halten, richtig zu behandeln. So wie die Natur es will, wie Gott es will, so solltest du deine Feinde behandeln. Aber jetzt Psalm 3, Vers 8 noch schnell. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Durch den Herrn wird unser Scheitern zum Triumph. Ganz schnell. Durch den Herrn unsere Niederlagen werden zum Sieg. Durch den Herrn werden unsere Tiefen zu Höhen. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Durch den Herrn wird Hölle zum Himmel. Durch den Herrn werden Demütigungen, die du erlebst, zur Erhöhung. Durch den Herrn werden Kränkungen zur Heilung. Durch den Herrn. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Durch den Herrn wird meine Verzweiflung zur Hoffnung. Beteilige Gott an deiner Geschichte. Gott sagt, ich will euer Gefängnis wenden. Dann kehren sich die Dinge eines Tages um. Und Gott ist ein Gott der Verwandlung. Der verwendet ständig. Er kehrt alles nach oben. Und deshalb, je mehr Kampf und Streit und Zank und Zwietracht und Katastrophe und was weiß ich noch alles erlebst, auf dich wartet ein herrliches Leben. Mach dich gefasst. Das stimmt, was ich dir sage. Ohne Kreuz keine Krone. Auf dich wartet ein herrliches Leben. Danke Gott und freu dich schon. Halleluja. Also Satan schlägt mich mit Fäusten. Oh, ich muss im Himmel dann so viel Streicheleinheiten noch kriegen dafür. Ich werde dafür entschädigt. Du wirst entschädigt. Für all diese, du wirst entschädigt. Der Teufel muss zu dir kommen und sich entschuldigen eines Tages bei dir. Ja, ja. Warum hat er dir das alles serviert? Ja, ich war so böse auf ihn. Ich konnte ihn nicht ausstehen. Und ich habe so viele Agenten gefunden, die bereit waren, alles für den zu machen und den anzugreifen. Der wird eines Tages kommen. Und weißt du, wenn der Teufel zu dir eines Tages kommt und sich bei dir entschuldigt, ich sage, das wird der größte Tag deines Lebens sein, der größte Triumph aller Zeiten, ob du das glaubst oder nicht, wird der größte Triumph sein. Denn er ist der Engel der Anbetung. Er weiß was von Anbetung. Er weiß was von Loben. Er weiß was von Danken. Er kennt sich mit dem himmlischen Lobpreis und mit dem himmlischen Lob und Anbetung bestens perfekt aus. Und wenn der Anbetungsengel, dieser Luzifer, eines Tages kommt und sagt, Entschuldigung, und dann wird er dir ein Lied vorsingen. Da wird er genau das Gegenteil mit dir passieren. Glaub mir das. Das wird die Entschädigung sein. Doppelt zurückkriegen. Weißt du, der Teufel, deshalb muss der Herr den Teufel bis zum Schluss aufheben. Denn er wird uns noch einen großartigen Dienst an die Heiligen tun. Er wird sie, ja, wie die, bei Israel heißt es, sie werden auf Händen nach Jerusalem bringen. Auf Händen werden sie tragen. Das, was er jetzt mit den Fußtritten gemacht hat, das wird er mit den Händen tun müssen. Jetzt behandelt er dich nur mit Fußtritten, als Fußabstreifer. Aber dann wird er dich auf Händen tragen. Kannst du das vorstellen? Mein Feind, mein Bösewicht, mein Widersacher, der betet mich an. Und das ist der größte Triumph. Wenn der dich anbetet. Das kommt. Psalm 84. Sie erhalten einen Sieg nach dem anderen. Sie erhalten einen Sieg nach dem anderen. Das ist Triumph. Du denkst, es ist aus. Wir sind verloren. Nein, nein. Wenn du denkst, es ist verloren, ist nur ein Abschnitt abgeschlossen. Was Neues beginnt. Ein Sieg nach dem anderen. Und jedes Mal, nach jeder Katastrophe, wirst du mächtiger und mächtiger und mächtiger und mächtiger. Nach jeder Attacke wirst du heiler und heiler und heiler. Wirst du mutiger und mutiger und mutiger. Sie gehen von Sieg zu Sieg. Und dann Psalm 138, sie singen auf den Wegen des Herrn. Wer den Weg Gottes geht, der geht den Siegesweg. Den Triumph, der geht die Triumphstraße. Der hat Grund zur Freude, Grund zum Loben und Preisen. Und er hat ein Zeugnis. Der hat ein Zeugnis. Und Zeugnisse sind Triumphe. Und deshalb, ich lasse Zeugnisse gerne geben, deshalb geben wir auch hier Zeugnisse. Zeugnisse sind Erfahrungsberichte der Treue Gottes. Gott hat uns bis hierher geholfen. Eben Ezer, das war ein Stein, den Samuel aufgebaut hat. Bis hierher hat Gott mir geholfen. Noch ein paar Sachen, aber lass uns. Gott freut sich, wenn wir ihn erlauben, sich an uns zu beteiligen. Gott freut sich. Er wartet drauf, jemand heilig zu sprechen. Er wartet auf dich heilig zu sprechen, dich selig zu sprechen, jemand zu etwas Besonderem zu machen. Er wartet darauf, jemand zu begnadigen, jemand zu vergeben. Er wartet darauf. Gott freut sich, wenn er uns vergeben darf. Oh Herr, jetzt habe ich schon wieder was angestellt. Mein Herr. Und der Herr sagt, mein Kind, ich will dir vergeben. Bei Gott ist viel Vergebung. Gott freut sich, wenn er uns helfen kann. Wenn wir ihn anrufen um Hilfe, Gott freut sich, wenn wir ihm was geben, was erlauben zu tun und so weiter. Gott freut sich, wenn wir ihm um etwas bitten. Der freut sich, der wartet. Gott brennt regelrecht, wenn du das sehen würdest in der unsichtbaren Welt. Gott brennt, uns etwas Gutes zu tun. Gott freut sich, wenn er leeres Herz füllen kann. Gott freut sich, wenn er jemand was zeigen kann, eine Offenbarung geben kann, die Augen öffnen kann, jemand irgendwo hinführen kann. Er freut sich, wenn jemand hingeht für ihn und oder sagt, geh du mal dorthin, Herr. Gott freut sich, wenn er mal wieder uns ein Gebet erhören kann. Er freut sich, er wartet regelrecht Erhörung uns zu schenken. Beter sind Menschen, die aus dem Scheitern einen Triumph machen. Das sind Beter. Was ist das Höchste für einen Menschen? Ist ja kämpfen. Dazu ist er geboren. Kampf ist unser tägliches Brot. Aber der Triumph, der Sieg und so weiter, das ist, was Gott uns schenkt und geben möchte. Und im Kampf, je mehr wir kämpfen, desto stärker werden wir. Und vom David heißt es einmal, durch Kampf hast du mich stark gemacht. Durch Kampf hast du mich stark gemacht. Heute, dein Scheitern ist nichts Besonderes. Das wird eines Tages wegfallen. Darüber wirst du gar nicht mehr reden. Wird keine Diskussion mehr geben. Du wirst lachen. Du wirst lachen und du wirst dich freuen und du wirst sagen, Halleluja, danke Jesus. Denn wenn die Erlösten heimkommen, so steht es von denen in der Bibel, wenn die Erlösten heimkommen, die werden lauter Isaaks sein. Weißt du, was Isaak heißt? Lachen. Lacher. Die werden Lacher sein. Ihr Mund wird voll Lachens sein, wenn die Erlösten heimkommen. Du wirst nur noch jubeln und du wirst an all diese Kämpfe nicht denken. Diese Kämpfe werden dir auch gar nicht mehr wehtun und du wirst, das wird nur noch so ad acta, so Biografie sein für die Menschen hier, für die Engel, damit sie was nachzulesen haben und damit sie was zu tun haben nachher in der Ewigkeit. So, das werden so Biografien sein, aber du wirst nicht mehr dran denken. Dann wird diese Hülle, diese Schale abfallen und der Kern wird rauskommen und du wirst nicht mehr an das eingesperrte Leben in deinem Fleisch, in deinem Körper mehr rechnen. Und deshalb, diese Zipperleins dieser Welt, die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit. Die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit. Und dann verstehst du auch, was Paulus sagt, wir rühmen uns der Trübsale. Du kannst gar nicht genug Trübsal haben. Das ist das Kapital für den Himmel. Trübsal, Schwierigkeiten, was das alles bedeutet. Falsche Brüder und dann Wegelagerer, Straßenräuber und alles, was so dazugehört. So Schiffbruch, Steinigung, Kreuzigung. Das alles sind nur, das alles ist Kapital für den Himmel. Stell dir mal vor, wenn du in den Himmel kommst, wie dick wird deine Biografie sein? 60 Seiten? 20 Seiten? Ich möchte eine Biografie haben, die geht über Bände. Ist das nicht herrlich? Bände! Ich staune selbst, wo wir jetzt nach Indien, ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie wir das alles geschafft haben, Indien und Pakistan. 30 Tage, wenn ich jetzt habe ich Einladung aus Brasilien, morgen kommt jemand, wollen ein paar Fotos schon machen für Brasilien und so für eine Zeitung. So, und ich kriege schon Gänsehaut. Brasilien und in Indien. Wir werden staunen und wir staunen, was Gott aus unserem Leben macht, wenn wir ihn mal ranlassen, ihn wursteln lassen, schwäbisch. Ihn machen lassen, ihn den Macher sein lassen. Mach du das jetzt. Du musst lernen, deine Aufgaben zu delegieren. Dazu bist du geboren. Du bist zum Herrschen geboren. Herrschet über die Erde, macht euch die Erde untertan. Und zum Herrschen gehört, dass du nicht alles machst. Dumme machen alles. Die müssen alles machen, alles, die reißen alles an sich. Aber kluge Leute, die delegieren. Gib dem Herrn ab, lass den Herrn arbeiten, lass den Herrn kämpfen. Ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Ihr sollt stille sein. Du sollst dein Lied singen, schadenfroh sein. Ich mag das. Als ich mir das heute Morgen vorgestellt habe, wie der Johannes in der Ecke sitzt und schmollt und den Heiland alles machen lässt. Und der Herr Jesus Überstunden machen muss und der Heilige Geist Überstunden machen muss und der Herr arbeitet. Und weißt du, und das ist, so wächst die Gemeinde. Für mich ist so groß, ich habe es noch nicht gelernt, aber ich lerne, so in der Ecke zu sitzen und den Herrn arbeiten zu lassen. Der Herr macht Türen auf, der Herr schließt Türen zu, der Herr macht es. Und du, der ist so glücklich, wenn er die Sache machen kann. Aber wir erlauben es ihm manchmal nicht. Wir geben ihm keine Chance. Gib Gott eine Chance. Und dann wird dein Scheitern zum Triumph sein. Du bist am Rand. Aber dann ist er in der Mitte. Wenn er in der Mitte ist, dann läuft das Ding. Lass uns aufstehen und lass uns Gott loben und preisen. Und heute Abend möchte ich dich einladen einfach. Gib Gott Chance in deinem Leben. Lad Gott einfach ein, was du tun, was du nicht mehr tun kannst. Vielleicht sind die Sachen dir durch die Hände geglitten. Vielleicht hast du versagt und sagst, mein Gott, ich kann nicht mehr gut machen. Niemand kann sein Leben gut machen. Niemand kann sein Leben verlängern. Niemand kann seine Farbe verändern. Niemand kann sein Äußeres verändern. Du kannst dich nur in die Hände Gottes fallen lassen. Das ist alles. Aber dann mach dir was draus. Was macht Gott aus gescheiterten Christen? Aus gescheiterten Menschen? Jeremia erzählt uns eine interessante Geschichte. Wie der Töpfer des Tones formt ein Gefäß. Und er merkt, dieses Gefäß missrät. Und vielleicht sind wir missratene Christen, missratene Gläubige. Weißt du, was der Heiland macht? Der schmeißt uns nicht auf den Müllhaufen der Geschichte. Nein, der Herr Jesus fängt an, neu zu kneten, neu zu formen, macht neue Form mehr. Und vielleicht ist die zweite Garnitur viel schöner, wie die erste war. Ich glaube das. Ich glaube, dass er viel schöner war. Der hat Adam geschaffen. Ist der Adam schön? Dann die Eva, wie schön war die? Zweite. Ja, Gott hat bei der Eva viel mehr sich vergnügt und viel intensiver daran gearbeitet. Die zweite. Der erste Mensch, naja, der war nicht gut. Ist nicht gut, hat er gleich gesagt. Aber dann, Gott segnete sie beide. Gott hat beide gesehen. So, deshalb, ich möchte nur ermutigen. Manchmal ist es nicht gut. Und wenn es nicht gut heißt, dann wird es nachher sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Vater, ich danke dir. Ich preise dich. Vielleicht jemand ans Klavier. Herr Jesus, ich lobe deinen Namen und ich bete dich jetzt an, dass du hier heute Abend etwas schaffst, was menschlich nicht möglich ist. Und vielleicht sind gescheiterte Typen hier. Gescheiterte Menschen, die irgendwo versagt haben und nicht mehr weiter können. Ich weiß, die Welt ist voll. Voll von Gescheiterten. Wir sind alle gescheitert. Aber Herr, wir geben uns dir hin und wir lassen dich jetzt als Meister ran.